Der heutige Predigttext ist Psalm 17. Psalm 17. Das ist das Wort Gottes. Ein Gebet von David. Höre, Herr, die gerechte Sache, horche auf mein Schreien, nimm zu Ohren mein Gebet von Lippen ohne Trug. Von deinem Angesicht gehe mein Recht aus, deine Augen mögen Aufrichtigkeit sehen. Du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht, du hast mich geläutert, nichts findest du. Ich habe überlegt, nichts wird meinem Mund entschlüpfen. Beim Treiben der Menschen habe ich mich nach deinem Wort, dem Wort deiner Lippen gehütet, vor den Wegen des Gewalttätigen. Meine Schritte hielten sich in deinen Spuren, meine Tritte haben nicht gewankt. Ich rufe dich an, denn du erhörst mich, Gott. Neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede. Erweise wunderbar deine Gnade, du Retter derer, die sich bergen vor den Empörern bei deiner Rechten. Bewahre mich wie den Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Mit ihrem Fett verschließen sie sich, mit ihrem Mund reden sie aus Anmaßung. Unsere Schritte, jetzt haben sie uns umringt. Sie richten ihre Augen darauf, uns zu Boden zu strecken. Er ist gleich einem Löwen, gierig nach Raub und wie ein Junglöwe, der im Versteck sitzt. Steh auf, Herr, tritt ihm entgegen, wirf ihn nieder. Rette meine Seele vor dem Gottlosen durch dein Schwert, vor den Leuten durch deine Hand, Herr, vor den Leuten, deren Teil im Leben von dieser Welt ist. Was du zugedacht hast, damit füllst du ihren Bauch, dass sie noch ihre Söhne davon satt werden und ihren Kindern den Rest hinterlassen. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde ich gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Himmlischer Vater, hab Dank für diesen Psalm, für dein Wort, das uns immer aufzurichten vermag, zu trösten vermag, uns alles gibt, was wir brauchen. Wir brauchen nichts mehr, wenn wir nur dein Wort haben. Wenn ich dich habe, Herr, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Hilf du uns, Herr, dass wir das verstehen, wie wir es verstehen sollen. Gib uns Aufmerksamkeit, gib uns Glauben, das anzunehmen, was du zu sagen hast. Und gib mir so geöffnete Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Die Überschrift dieses Psalms ist ganz einfach. Ein Gebet von David. Oft sagen die Überschriften in den Psalmen, also die Überschriften, die im Text selber sind, nicht die, die man später hinzugefügt hat, die Überschriften in den Psalmen sagen oft etwas mehr über die Umstände, in denen dieser Psalm entstanden ist. Da lesen wir zum Beispiel von David, als er mit Bathseba Ehebruch beging, kommt der Bußpsalm 51, oder dann schreibt er, als er in der Höhle war, auf der Flucht vor Saul und so weiter. Aber hier erfahren wir gar nichts solches. Einfach ein Gebet von David. Die meisten Psalmen Davids, vielleicht alle, wissen es nicht so genau, aber die meisten entstanden in einer bestimmten Situation. Und sie waren zuerst Davids persönliche Gebete, manchmal eben Bußgebete oder Stoßgebete, Gebete um Hilfe oder Gebete für Gottes Eingreifen in dieser schlimmen Situation, in der die Menschen sind um David herum und so weiter. Am Anfang waren das wahrscheinlich eben oft einfach spontane Gebete auch, aber wir müssen weiterdenken. Die Psalmen sind ja in einer poetischen Form verfasst, im Original, im Hebräischen. Das ist wie, wenn wir dichten, dann machen wir, dass sich das reimt. Die Hebräer haben etwas anders gedichtet. Sie haben zum Beispiel mit den Buchstaben des Alphabets gespielt, am Anfang der Sätze und so weiter. Aber es ist eine poetische Form und die erfordert etwas mehr Nachdenken. Wie bringe ich das in diese Form? Und das ist Arbeit, die Arbeit des Dichters. Und weil diese Psalmen so geschrieben sind, müssen wir davon ausgehen, dass David später, wenn er sie vorher schon spontan gebetet hat, dass er später noch einmal daran gearbeitet hat. Er hat sie aufbereitet für den Gottesdienst. Die Psalmen sind für den Gottesdienst geschrieben. Sicher die meisten davon. David hat sehr intensiv gearbeitet an diesen Texten. Und darum sind sie so herausgekommen. Ich glaube nicht, dass er auf der Flucht vor Saul war und in der Höhle versteckt und hat gezittert vor Saul, und dass er da gedichtet hat und dann probiert mit der Melodie oder so. Das ging nicht. Er hat sie danach in dichterische Form verfasst, weil er sie unter Gottes Leitung für den Gottesdienst erhalten wollte, dass auch andere sie beten können oder singen können. Und darum heißt es oft auch in der Überschrift für die Psalmen für den Chorleiter oder für Korach. Das war dann einer der Chorleiter. Warum erzähle ich euch das so ausführlich? Die Psalmen, diese Gebete sind uns gegeben, damit wir sie selbst beten, was wir auch im Gottesdienst tun, damit wir sie auch miteinander im Gottesdienst beten. Aber wir sollten sie auch dann nach Hause nehmen oder zu Hause beten. Und wir beten am besten, wenn wir mit den Worten beten, die Gott in seinem Wort für uns bereitgestellt hat. Dazu sind die Psalmen da, dass wir sie als Vorlage haben für unsere Gebete und wir können sie wörtlich so laut lesen und nachbeten oder wir können sie sinngemäß nachbeten. Sie sind für uns da, um das Beten zu erlernen und besser zu beten, nach Gottes Wort, nach Gottes Willen. Aber wir sollten sie nicht einfach so herunterbeten, vielleicht auswendig aufsagen, ohne etwas dabei zu denken, wie das vielleicht manchmal so geschieht. Die Worte sind, wie gesagt, mit viel Sorgfalt so gewählt, damit sie sich einprägen und damit wir darüber nachdenken, wie und was wir beten. Es ist wichtig, dass wir mit den richtigen Worten beten. Das ist nicht unwichtig. Und auch, dass wir mit der richtigen Haltung beten. Manchmal wird ja gesagt, es kommt nicht darauf an, wie und was du betest. Hauptsache, es kommt von Herzen. Da bin ich nicht ganz einverstanden, wenn wir das einfach so sagen. Menschen werden ermutigt, einfach auszusprechen, was in ihnen drin ist. Ich denke nicht. Ich denke, wir sollten uns gut überlegen, wie wir unsere Anliegen vor den Herrn bringen, damit sie auch erhört werden. Gott hat gesagt durch den Herrn Jesus, ihr werdet erhört, wenn ihr nach meinem Willen bittet. Das Gebet soll von Herzen kommen und wir sollten nicht beten, was wir nicht auch meinen. Aber der Herr Jesus sagte auch den Jüngern, dass sie nicht plappern sollen wie die Heiden, einfach viele Worte machten. Dann, nachdem er dies den Jüngern gesagt hatte, da gab er ihnen auch ein vorformuliertes Gebet, das sie dann lernen können und nachbeten können. Also ihr Herz und ihre Gedanken auf Gottes Gebetsmodell einstimmen. Unser Gebet formen nach dem Vorbild, das der Herr uns gegeben hat. Ich hatte mal mit einer jungen muslimischen Frau ein kurzes Gespräch, zwar eine Mitarbeiterin, und sie sagte mir, sie bete überhaupt nicht. Und zwar, weil sie Angst hat, es falsch zu machen. Man muss doch richtig beten. Man kann doch nicht vor Gott kommen und einfach irgendetwas beten. Man muss das ganz richtig machen. Und weil ich mich nicht traue, weil ich nicht sicher bin, dass ich das richtig mache, bete ich lieber nicht. Ich denke nicht, dass sie recht hat mit dem, wie sie das hält, aber sie hat zumindest verstanden, dass man sich Gott nicht auf jede nur erdenkliche Weise nähern kann. Also wir wollen also von David durch diesen Psalm lernen, wie der Gerechte richtig betet, wie er richtig beten kann, der oder die Gerechte. Dieser Psalm ist Davids Gebet in der Bedrängnis. Also können wir vielleicht im Besonderen lernen, wie man in der Bedrängnis beten kann. Und ich habe das in drei Teile unterteilt. Ich denke, dieser Psalm gibt das so einigermaßen vor, drei Teile. Der erste Teil ist Voraussetzungen für erhörliches Gebet. Und der zweite ist, was dann der Gerechte betet. Und der dritte Teil, wie das Gebet des Gerechten erhört wird. Das Wichtigste zuerst. David hat das erkannt, dass derjenige, der betet, das muss ein Gerechter sein. Ein Mensch, der nicht Gott fürchtet und der sich überhaupt nicht nach seinem Willen richtet, nicht sich für Gottes Willen interessiert, der kann nicht erwarten, dass Gott ihn hört. Und das lernte David schon von Hiob, denke ich, und davon, wie Gott mit ihm handelt. Hiobs Freund Elihu, der jüngste der vier Freunde Hiobs, der weiser war als die anderen drei Freunde, der sagte in Hiob 35,9, unter großer Bedrückung schreien sie, vor dem Arm der Mächtigen rufen sie um Hilfe, aber keiner sagt, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge schenkt in der Nacht, der uns verständiger macht als die Tiere der Erde und weiser als die Vögel des Himmels. Da schreien sie doch, er antwortet nicht. Wegen des Übermuts der Bösen antwortet er nicht. Jesaja, er sagt zu Gottes ungehorsamem Volk, Jesaja 1, Vers 15, wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen für euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Und Davids Sohn Salomo schreibt in den Sprüchen, fern ist der Herr von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten, das hört er. Und ein Blinder, dem der Herr Jesus die Augen geöffnet hat, er bestätigt auch diese Wahrheit im Johannesevangelium, Johannes 9, 31. Dieser blinde Mann oder der geheilte blinde Mann sagt, wir wissen doch, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. So sehen wir, dass es wichtig ist, dass wir uns zuerst klar darüber werden, ob wir überhaupt bereit sind, zu Gott zu kommen im Gebet. David ist das vollkommen klar hier und darum zeigt er uns in seinem Gebet, mit welcher Vorbereitung er seine Bitte vorträgt. Er beginnt das so. Er sagt, Herr, die Sache, um die ich dich bitte, ist gerecht. Denn mein Gewissen ist rein. Du siehst mein Herz und du weißt, dass ich keine falschen Absichten habe. Das ist das, was David sagt. Du siehst, dass auch mein Reden rein von Falschheit ist und dass meine Wege, meine Taten nach deinem Wort ausgerichtet sind. Mit anderen Worten sagt David, dass er ohne Tadel ist im Denken, Reden und Handeln. Es ist die Voraussetzung, dass wir rechnen dürfen, dass Gott unsere Gebete erhört. Und das lässt aber eine Frage aufkommen, oder nicht? Die Frage, ja, können wir das wirklich jemals schaffen? Ohne Tadel im Denken, Reden und Handeln. Sonst müssen wir nicht beten. Gott hört uns nicht. Können wir so weit kommen? Wenn wir unser Herz ehrlich prüfen, dann müssen wir doch sagen, wir sind niemals ohne Sünde. Weder im Denken noch im Reden noch im Handeln, auch nicht in unseren Wünschen. Wie können wir dann jemals diesen hohen Standard erreichen? Zuerst müssen wir erkennen, dass David hier nicht sagt, dass er ohne Sünde ist. Das sagt er nicht. Er weiß, dass er das nicht ist. Und David bekennt das sehr oft, dass er nicht ohne Sünde ist. Psalm 50, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünden hat meine Mutter mich empfangen. Psalm 25, 18. Sieh mein Elend an, vergib alle meine Sünden. 38, Vers 5. Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Psalm 40. Meine Sünden haben mich erreicht. Vers 13. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Und auch in diesem Psalm hier, Psalm 17, da betet er auch in der Hoffnung auf Gottes Gnade. Erweise wunderbar deine Gnade, du Retter derer, die sich bergen bei deiner Rechten. Und um Gottes Gnade bittet nur jemand, der weiß, dass er seine Hilfe nicht verdient hat. Dass Gott gut zu ihm ist und ihm hilft. Der Einzige, der aufgrund seiner Sündlosigkeit, aufgrund seiner vollkommenen Gerechtigkeit erhört wurde von Gott, ist unser Herr Jesus Christus. Und die Psalmen, natürlich, das wissen wir auch, die Psalmen sind eigentlich die Gebete Christi. David ist als Beter der Typus, das Vorbild Christi. Die Psalmen sind eigentlich die Gebete Christi. Eigentlich können wir darum sagen, dass David im Namen des Herrn Jesus Christus betet. Wer im Namen Jesu betet, der weiß, dass er erhört wird, weil er in Christus ist. Und das heißt, die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes ist ihm von Gott zugeeignet worden. Darum können wir so beten wie David. Mit dieser Kühnheit auch. Und sagen, meine Absichten sind gerecht. Der Herr Jesus sagt, ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Johannes 15, Vers 16. Und dann Johannes 16, Vers 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr dem Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Ja, dadurch, dass Gott uns in Christus seine Gerechtigkeit geschenkt hat, stehen wir als Gerechte vor Gott. Und beten wir als Gerechte. Als solche dürfen wir beten und dürfen wir erwarten, dass wir erhört werden. Und dennoch müssen wir als solche, die gerecht gesprochen sind, unsere Haltung und unsere Motive beim Beten immer wieder prüfen. Der Apostel Jakobus warnt uns vor einer schlechten Motivation beim Beten. Er sagt, Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Nun, nachdem David sich vergewissert hat, dass er in der richtigen Haltung vor Gott kommt und ausgesprochen hat, dass er in seinem Gebet auf Gottes Gnade vertraut, was betet er dann? Es ist eigentlich die Bitte, die uns unser Herr auch im Unser Vater gegeben hat, zu beten. Erlöse uns von dem Bösen, bewahre uns vor dem Bösen. In Davids Fall ist das Böse, oder besser gesagt der Böse, seine Feinde, die ihn verfolgen und ihn zerstören wollen. Das ist das Böse, was er hier vor Augen hat. Bewahre mich wie den Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Der Gerechte leidet unter der Bedrängnis der Feinde des Herrn. Es sind die Feinde des Herrn, die uns als Gerechte bedrängen. Die Feinde Davids, das sind nicht eigentlich nur politische Gegner von David, sondern sie sind Feinde Davids, weil David der Gesalbte Gottes ist. Deshalb sind sie seine Feinde. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass David hinter ihnen, hinter diesen Feinden, diesen Gottlosen, den einen Feind sieht. Vers 10 bis 11 beschreibt er das Handeln seiner Feinde und nennt sie zuerst in der Mehrzahl. Mit ihrem Mund reden sie aus Anmaßung. Jetzt haben sie uns umringt. Sie richten ihre Augen darauf, uns zu Boden zu strecken. Und dann in Vers 12, da geht er zur Einzahl über. Von der Mehrzahl, da ist jetzt die Einzahl. Er ist gleich einem Löwen, gierig nach Raub und wie ein Junglöwe, der im Versteck sitzt. Und diesen Löwen, der gierig ist nach Raub, den kennen wir, oder nicht? Der Apostel Petrus hat ihn identifiziert. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher, schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Das ist der Löwe. Was David hier schon ansatzweise beschreibt, das wird uns dann im Neuen Testament ausführlicher erklärt. Nicht Menschen, nicht Fleisch und Blut sind der eigentliche Feind, den wir bekämpfen und mit dem wir zu kämpfen haben, gegen den wir beten sollen, sondern Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Und 2. Korinther 10, 3 bis 5, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien, Gedankengebilde und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. In diesem Kampf sind wir nicht stark genug, um den Feind zu besiegen. Und darum ruft David den Herrn an, dass er ihn durch seine Macht besiegt, diesen Feind. Steh auf, Herr, tritt ihm entgegen, wirf ihn nieder, rette meine Seele vor dem Gottlosen durch dein Schwert. David sieht etwas als Prophet. Vielleicht ohne, dass er das jetzt vollkommen weiß, er sieht den geistlichen Kampf voraus, in dem wir als Kinder Gottes stehen. Und wenn er von Gottes Schwert schreibt, das den Feind unserer Seele besiegt, damit wir gerettet werden, dann muss uns das eben an das geistliche Schwert erinnern, das Paulus nennt, auch im Epheserbrief. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Gottes Wort, das den Feind besiegt und unsere Seele rettet. Und dieses Wort ist nicht was, sondern wer. Wer ist dieses Wort? Es ist Christus. Er ist das Wort Gottes. Er hat den Satan besiegt und ihm seine Macht über uns genommen, sodass wir nicht mehr unter seiner Knechtschaft und unter der Knechtschaft der Sünde sein müssen. Und das Schwert des Geistes ist auch Gottes geschriebenes Wort, durch das der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt. Es ist uns in die Hand gegeben, damit wir mit dieser Wahrheit umgeben und sie gegen die Lügen des Feindes halten. Die Lüge ist schließlich die Waffe in Satans Hand. Das ist seine Waffe, mit der er die Menschen ins Verderben führt und mit der er auch die ganze Kirche bedroht. Wir haben heute Morgen ja von den falschen Propheten gehört, darüber nachgedacht. Sie operieren mit der Lüge. Der Satan ist der Vater der Lüge. Und dieser Lüge halten wir das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, entgegen. Die Gottlosen, die David bedrohten und die auch uns bedrohen, die sind von dem Teufel betrogen. Sie sind seine unwissenden Sklaven und Werkzeuge. Und David sagt zwei Dinge über sie, die das zeigen. Erstens in Vers 10, sie verschließen sich mit ihrem Fett. Und Vers 14, ihr Teil im Leben ist von dieser Welt. Sie verschließen sich mit ihrem Fett. Das Fett wurde gebraucht, um Dinge zu imprägnieren, Dinge wasserdicht zu machen. Zum Beispiel Leder, die Haut von Tieren, die wurden mit Fett wasserdicht gemacht. Da konnten sie dann damit Schläuche herstellen und Flüssigkeit darin bewahren, sodass sie nicht verloren ging. Diese Tierhäute waren imprägniert, das Fett verschließt sie. Und so sind die Herzen derer, die vom Satan betrogen sind. Sie sind imprägniert. Sie sind so dicht, dass nichts eindringen kann. Wenn Gott zu ihnen spricht, dann hören sie es zwar akustisch, aber sie lassen nicht zu, dass das Wort in ihnen eine Veränderung bringt. Und dann sagt David eben in Vers 14, und ihr Teil im Leben ist von dieser Welt. Das heißt, sie leben nur für die Dinge dieser Welt, die irdischen Dinge. Sie suchen ihren Anteil am Leben darin, was diese Welt zu bieten hat. So sind die Gottlosen. Wenn David zu Gott betet, dass er vor diesen bewahrt wird durch das Schwert Gottes, dann heißt das vor allem auch, dass er von ihrer Art zu leben bewahrt werden soll. Die Bewahrung vor dem Feind ist auch Bewahrung, so wie er zu werden. Am Ende seines Gebets ist David gewiss, dass er erhört werden wird. Er wird vielleicht nicht ganz so erhört, wie er es am Anfang erwartet hat. Und das ist oft so mit unseren Gebeten. Sie werden erhört, aber vielleicht nicht so, wie wir es am Anfang erwartet haben. Vielleicht nicht so, wie wir es gern gehabt hätten. Wir bitten oft um zu kleine Dinge. Wir bitten niemals um zu viel, zu Großes für Gott. Das können wir nicht. Es ist nichts zu groß für Gott. Wir bitten oft um zu kleine Dinge, vielleicht auch um zu unwürdige Dinge. Wenn wir das Ende des Psalms anschauen, dann erkennen wir, dass Gott nicht die äußere Situation, sondern die Sichtweise von David verändert. Solange diese Erde besteht, lässt Gott die Gerechten und die Gottlosen nebeneinander stehen. Wie Weizen und Unkraut im selben Feld. Vers 14 zeigt, dass er den Menschen, die nichts weiter suchen als die Güter dieser Welt, auch nichts anderes gibt. Sie bekommen auch nicht mehr als nur die Güter dieser Welt. Ihr Teil ist von dieser Welt. Damit füllst du ihren Bauch, sagt David. Als die Israeliten, nachdem Gott sie aus Ägypten geführt hatte, gegen Gottes Führung rebellierten und jammerten, oh, in Ägypten hatten wir Fleisch zu essen, wir wollen nicht immer nur dieses Manna, das Brot vom Himmel, wohlgesagt, wir wollen nicht immer dieses Manna haben, da hat Gott sie buchstäblich überschwemmt mit Fleisch. Er hat ihnen das Fleisch gegeben, bis es ihnen aus den Ohren herauskam. Und David sagt, du füllst ihren Bauch, dass sie ihren Kindern den Rest hinterlassen. Das heißt, sie gehen dahin und haben nichts mehr von dem, was sie hier so dringend suchten. Die Dinge dieser Welt bringen dich nicht über diese Welt hinaus. Die Dinge dieser Welt bringen dich nicht über diese Welt hinaus. David hingegen sagt von sich selbst, ich aber, die haben alle Güter dieser Welt, sogar ihren Kindern hinterlassen sie noch. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache, mit deinem Bild. Er spricht hier vom Erwachen nach dem Ende dieses Lebens hier. Wenn er gestorben ist, dann wird er wieder erwachen nach dem Tod. Und er wird ins ewige Leben eingehen. Und da wird er gesättigt werden mit dem Bild Gottes. Er wird sein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Die Gläubigen, die durch Christus gerechtfertigt wurden, werden auferstehen, um sein Angesicht zu sehen. Sie werden gesättigt werden mit Gottes Bild. Das ist die Hoffnung, das ist die Erwartung, die wir haben dürfen. Nur wie wir, die wir in Christus sind. Unsere Hoffnung ist nicht nur, dass Gott unsere irdischen Feinde entfernt. Das wäre viel zu wenig, viel zu klein gefragt. Wir werden sie noch eine kleine Zeit um uns haben. Sie werden uns noch eine kleine Zeit das Leben schwer machen vielleicht. Aber mit der Hoffnung, die wir haben auf die ewige Herrlichkeit, da können wir auch ganz gelassen durch die Widerstände dieser Welt gehen. Und wir müssen nicht neidisch sein, nicht neidisch schielen auf ihre Vorteile, die sie haben, die die Gottlosen scheinbar genießen können und wir vielleicht nicht so sehr. Sie haben nichts als das. Und es wird sie nicht wirklich befriedigen. Wir müssen darum nicht darauf schielen. Wenn wir wie David diese Sicht geschenkt bekommen, die er hier bekam, wenn wir wirklich erkennen, wie wunderbar unser Teil im Leben ist, dann werden sich unsere Gebete auch nicht mehr so sehr um die irdischen Dinge drehen, sondern vielmehr nach dem Vorbild des Apostels gestaltet sein, der bittet, dass zum Schluss der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, Er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das müssen wir erkennen. Darum müssen wir bitten. Dann können wir den ganzen Reichtum erkennen, den wir in Christus haben. Amen.